Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Am 24. Mai 1844 tritt Samuel Morse, der Erfinder des Telegraphen, an sein neues Instrument. Er ist im Begriff, das erste offizielle Telegramm der Geschichte zu senden, von Washington nach Baltimore. In der Presse wird dies später als Wunder beschrieben, das die Welt einen wird. Morse übermittelt die erste offizielle Botschaft. Der Text stammt aus dem Alten Testament, 4. Buch Mose.
Was hat Gott bewirkt?
In den Büchern aller großen Religionen finden sich Prophezeiungen eines Verheißenen, der ein goldenes Zeitalter einläutet. Der Messias, die Wiederkehr Christi, der 10. Avatar oder der 12. Imam. Doch heute scheinen nur wenige zu glauben, dass diese Prophezeiungen zu ihren Lebzeiten wahr werden. Das war nicht immer so.
Von Bab zu Baha'u'llah. Die Zwillingsoffenbarung in der Bahá'í-Religion. Eine Sendung von Frank Aheimer.
Mitte des 19. Jahrhunderts steht für viele Menschen fest, dass die Zeit gekommen ist. Egal ob in England, Frankreich, Deutschland, Holland, Schweden, Amerika oder in anderen Ländern.
Es ist das Jahr 1844.
Das 19. Jahrhundert ist ja insgesamt eine Zeit des Messianismus.
Armin Eshraghi, Islamwissenschaftler an der Goethe-Universität Frankfurt und selbst Bahá'í.
Wir sehen, dass sowohl im christlichen als auch im europäischen Kontext sich zahlreiche messianische Bewegungen eben bilden und eben auch im Orient, darunter speziell im Iran, die bestimmte Erwartungen, Prophezeiungen verbinden mit dem Eintreffen des Millenniums.
Während im Westen die Christen auf den endzeitlichen Erlöser warten, erwarten zur selben Zeit im Osten die schiitischen Muslime den 12. Imam, der als Gottesbote zurückkehren und Frieden über die Welt bringen soll.
Das Jahr 1844 ist nach islamischem Mondkalender genau die tausendjährige Wiederkehr des Jahres, in dem in der Schia der 12. Imam in die Verborgenheit gegangen ist.
Manfred Hutter, Professor für vergleichende Religionswissenschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
1000 Jahre sind einfach für alle Religionen immer so eine schöne runde Zahl. Da passiert etwas.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah.
Wir schreiben das Jahr 1819. In Shiraz, einer Stadt im Süden Persiens, erblickt Sayyid Ali Muhammad das Licht der Welt. Später wird er als der Bab in die Geschichte eingehen.
Das arabische Wort Bab heißt die Pforte, die Tür. Also ein Bab, der den Weg, den Zugang zu einer religiösen Heilsgestalt bringt. In dieser Erwartung stehen dann im Iran eine ganze Reihe von wichtigen theologischen Bewegungen. Die populärste ist die sogenannte Sheikhi-Bewegung. Geht zurück auf Sheikh Ahmad Akhzai, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, frühes 19. Jahrhundert, gewirkt hat, eine mystische Neuinterpretation des Koran ausgelegt hat, einen Schülerkreis um sich gesammelt hat. Und zu diesem Schülerkreis nach dem Tod von Ahmad Akhzai gehört auch ein gewisser Muhammad Ali aus Shiraz, der eben dann in der Bahá'í-Tradition als der Bab angesehen wird.
In der Nacht zum 23. Mai 1844 offenbart der Bab eine Botschaft, die zu einem Umbruch in der Geschichte Persiens führen wird und zur Entstehung einer neuen Religion, der Bahá'í-Religion.
Die Mission des Bab ist sehr kurz. Das heißt, seine Mission beginnt in sehr jungen Jahren, im Alter von 25. Und sie dauert insgesamt nach dem christlichen Zeitrechnung 6 Jahre und nach der islamischen Zeitrechnung wären es 7 Jahre.
Sascha Dehani, Religions- und Islamwissenschaftler, Autor des Buches Martyrium und Messianismus – Die Geburtsstunde des Bahá'ítums. Dehani stammt aus einer Bahá'í-Familie, die aus dem Iran fliehen musste.
Die Religionsstifter, die wir kennen, haben alle so einen initiierenden Moment in ihrem Leben. Moses, der beispielsweise ja aus Ägypten flieht und dann in der Wüste eine Vision hat, indem er dem brennenden Busch begegnet und eine Stimme zu ihm spricht. Bei Jesus ist es der Moment, wo er getauft wird von Johannes der Täufer und der Heilige Geist in Form und Gestalt einer Taube auf ihn herabkommt. Mohammed ist, sagt man, dass er im Alter von 40 Jahren in den Bergen von Hira eine Vision vom Heiligen Geist, der Engel Gabriel, gehabt hat und seine Mission begonnen hat. Beim Bab ist es, dass wir aus seinen eigenen Schriften wissen, dass er einen Traum hatte, dass ihm Wissen und Eingebung über religiöse und spirituelle Themen gegeben wurden, die er vorher nicht hatte.
Der Bab verkündet, er sei das Tor, durch das der in allen heiligen Schriften Verheißene kommen werde. Seine Mission sei es, die Menschen zu Gott zurückzurufen und den Weg für den großen Welterlöser vorzubereiten, erklärt der Religionswissenschaftler Manfred Hutter.
Der Bab hat eben in seinem Offenbarungsverständnis auch in einigen Texten angedeutet, es wird einer kommen, den Gott offenbaren wird. Das passt wunderbar in die Theologie hinein, einer sogenannten fortschreitenden Offenbarung. In größeren oder kleineren Zeitabschnitten offenbart sich Gott wieder durch einen Propheten, durch eine Manifestation des Göttlichen in der Welt.
Der Bab selbst schreibt:
Niemals erweckte der Herr des Alls einen Propheten oder sandte ein Buch, ehe er nicht sein Bündnis mit allen Menschen errichtet und sie aufgerufen hatte, die nächste Offenbarung und das nächste Buch anzunehmen. Denn seine Freigebigkeit strömt unablässig und grenzenlos.
Der Bab und seine Lehren der fortschreitenden Gottesoffenbarung sind eine drastische Abkehr vom traditionellen Islam.
Seine Botschaft? Alle Menschen stammten vom gleichen Schöpfer. In den Augen Gottes sei es egal, ob man König oder Ziegenhirte sei. Äußerlichkeiten wie Geschlecht oder Nationalität seien nicht das wahre Wesen des Menschen. Stattdessen seien wir alle wie Spiegel, die das Licht der göttlichen Offenbarung reflektierten.
Das inspiriert die Massen, erklärt der Islamwissenschaftler Amin Eshraghi.
Wir haben eine Fülle von Quellen, die alle belegen, dass eine erstaunliche Bandbreite von Menschen sich, von unterschiedlichen Menschen, sich dieser neuen Bewegung angeschlossen hat. Also wir haben Geistliche aus verschiedenem Hintergrund, wir haben Staatsmänner, wenn man so möchte, also Angehörige des Hofes. Wir haben Handelsleute, Bauern, gebildete, einfache Menschen, Männer und Frauen. Und die Bewegung erstreckt sich über den gesamten Iran. Das ist durchaus bemerkenswert. Wir reden hier über etwas weniger als ein Jahrzehnt. Und in dieser Zeit verbreitet sich die Bewegung wie ein Lauffeuer über den gesamten Iran und über Teile des Irak.
Seine wichtigste und zugleich gefährlichste Botschaft:
Jeder Mensch könne seine eigene Beziehung zu Gott haben, ohne Führung oder Vermittlung durch einen Geistlichen.
Das stößt beim islamischen Klerus auf erbitterten Widerstand. Überall im Land kommt es zu Verhaftungen. Am 19. November 1845 berichten britische Kaufleute in der Londoner Times:
Eine neue Sekte hat sich vor kurzem in Persien etabliert, deren Leitung ein persischer Kaufmann innehat, der sich nach seiner Pilgerreise in Mekka zum Nachfolger des Propheten erklärte. Wie man mit Dingen dieser Art in Shiraz umgeht, zeigt der folgende Bericht. 4 Personen wurden vor Gericht gestellt und einer unverzeihlichen Gotteslästerung für schuldig befunden. Jeder von ihnen wurde von einem Henker an einer durch ein angefertigtes Loch in der Nase gezogenen Schnur durch die Stadt geführt. Die Henker zogen manchmal mit solcher Gewalt an der Schnur, dass die Unglücklichen abwechselnd nach Gnade bei den Henkern und nach Vergeltung des Himmels riefen.
Am 9. Juli 1850 wird der Bab in Tabriz auf einem Kasernenhof öffentlich hingerichtet. Tausende Augenzeugen sind dabei, darunter Würdenträger, ausländische Diplomaten und Journalisten. 750 Soldaten eines armenischen Regiments nehmen in 3 Reihen Aufstellung. Pulverdampf verdunkelt das Licht der Mittagssonne. Als sich der Rauch verzieht, soll sich der erstaunten Menge ein unglaubliches Bild geboten haben. Der Bab ist verschwunden.
Als der Rauch sich nach den Gewehrsalven verzogen hatte, war der Bab nicht zu sehen und das Volk verkündete, dass er in den Himmel aufgestiegen sei.
Berichtet der britische Botschafter in Teheran nach London.
Man findet ihn wieder in seiner Gefängniszelle, wo er dabei ist, das, was er vollenden wollte, zu vollenden. Dann wird der Bab ein zweites Mal herausgebracht auf diesen Kasernenhof. Ein neues Regiment muss gebracht werden, weil das alte Regiment nicht mehr bereit und willig ist, das auszuführen, den Auftrag. Und dann wird er mit Anis, seinem treuen Gefährten, quasi der freiwillig mit dem Bab dann dort in den Märtyrertod geht, werden beide erschossen.
Sascha Dehani, Religions- und Islamwissenschaftler.
Das Erstaunliche ist natürlich an diesem Bericht über den Tod des Bab, dass er im Grunde genommen zumindest für einen kurzen Augenblick den Tod überwindet. Der französische Orientalist Nicolas verglich diesen Moment im Leben des Bab mit der Kreuzigung Christi. Überhaupt gibt es sehr viele Parallelen zwischen Christus und Bab. Beide kommen aus einfachen Verhältnissen, beide beginnen ihre Mission sehr jung. Beide sterben eines gewaltsamen Todes. Und im Falle des Christentums ist es eben so, dass die Christen davon ausgehen, dass nach der Kreuzigung Christi eine Auferstehung geschehen ist, eben leiblicher Natur und eine Himmelfahrt stattgefunden hat. Im Falle des Bab ist das Faszinierende, dass er dem Tod in diesem Augenblick entkommt, beim ersten Hinrichtungsversuch, aber dann beim zweiten Mal ja stirbt. Und aus dem Grund auch in der Bahai-Lehre eine körperliche Auferstehung keine zentrale Rolle spielt.
Nach dem Tod des Bab wird unter seinen Anhängern, den Babis, ein Blutbad angerichtet. 1851 berichtet der britische Botschafter in Teheran in einem Brief an London:
Alle Gefangenen von den Soldaten kaltblütig mit Bajonett getötet, um den Verlust ihrer Kameraden zu rächen. Religiöser Hass, angeheizt von Blutrache, könnten hier zusammengewirkt haben, um diese unbarmherzige Tat zu verursachen. Man sagt, 400 Personen seien auf diese Art umgekommen, unter denen wohl auch Frauen und Kinder waren.
Befestigungsanlagen, in denen die Babis Schutz suchen, werden dem Erdboden gleichgemacht. Nur wenige überleben. Ende 1852 ist der neue Glaube fast völlig ausgelöscht. Nur ein Anführer hat überlebt. Mirza Hussein Ali, genannt Baha'u'llah.
Baha'u'llah ist ein sehr früher Anhänger des Bab. Er stammt selbst aus einer adligen Familie, lebt in Teheran. Sein Vater ist mit dem Hof eng verbunden. Und Baha'u'llah schließt sich also dieser Bewegung an, nimmt auch eine gewisse Führungsrolle ein und wird im Zuge der Pogrome Anfang der 1850er Jahre eingekerkert.
Baha'u'llah kommt in Teheran in ein dunkles unterirdisches Verlies, was als Siyachal bezeichnet wird, das dunkle Loch. Er schildert selbst später nicht nur den hygienischen Zustand und den Gestank dieses unterirdischen Verlieses, sondern dass er auch so schwere Ketten tragen musste, die Zeit seines Lebens einen Abdruck in seinem Körper hinterlassen haben.
Baha'u'llah verbringt 4 Monate im dunklen Loch.
Ich war nur ein Mensch wie andere und schlief auf meinem Lager. Siehe, da wehten die Winde des Herrlichsten über mich und gaben mir Kenntnis von allem, was war. Diese Sache ist nicht von mir, sondern von dem, welcher allmächtig und allwissend ist. Und er gebot mir, meine Stimme zu erheben zwischen Erde und Himmel.
Nach seiner Freilassung wird Baha'u'llah aus seinem Heimatland verbannt. Es folgen 40 Jahre Exil und Verfolgung. Im April 1863 zeltet er mit Gefährten in Bagdad am Ufer des Tigris, erläutern die Wissenschaftler und Bahai Amin Eshraghi und Sascha Dehani.
An diesem Punkt, 1863, verkündet Baha'u'llah in den Gärten von Rizwan seinen Anspruch, der Verheißene des Bab zu sein, für dessen Ankunft sich der Bab geopfert hat.
Aus Sicht der Bahai sind somit sowohl Bab als auch Baha'u'llah Gottesboten. Insofern wird also auch oft von einer Zwillingsoffenbarung gesprochen, weil innerhalb kurzer zeitlicher Distanz 2 Gottesboten aufgetreten sind.
Baha'u'llahs Verbannung endet in der Festung Akka in Palästina, dem heutigen Akko.
Die Festung gilt als einer der schrecklichsten Orte im Osmanischen Reich.
Nur Gott, der Allmächtige, der Allwissende, weiß, was über uns hereinbrach.
Trotz der schlimmsten und widrigsten Bedingungen, die um ihn drum existierten, schritt Baha'u'llah fort, damit seine zentralen Lehren zu verkünden, die er schon im Garten Reswan im Irak an Gläubige und Familienanhänger verkündet hatte, nun weltweit.
Wisse und sei darin sicher, dass das Wesen aller Propheten Gottes eines und dasselbe ist. Ihre Einheit ist absolut. Gott, der Schöpfer, spricht: Es gibt keinerlei Unterschied zwischen den Trägern meiner Botschaft.
Baha'u'llah tritt mit seinem Anspruch dann eben auch weit über den Iran und die schiitische Welt hinaus auf, indem er Sendbriefe an westliche Herrscher der damaligen Zeit richtet, die Königin von England, den Zar von Russland, sogar an den damaligen Papst, und hier also den Anspruch vertritt auf eine Universalreligion.
O Könige der Erde, wir sehen euch jedes Jahr eure Ausgaben vermehren und deren Lasten euren Untertanen aufbürden. Das ist wahrlich ungerecht. Fürchtet die Seufzer und Tränen dieses Unterdrückten und ladet nicht übermäßige Lasten auf eure Völker. Beraubt sie nicht, um euch selbst Paläste zu errichten. Nein, wählt vielmehr für sie das, was ihr für euch selbst wählt.
An all diese Herrscher wurden Briefe adressiert mit der Aufforderung, seinen Anspruch zu prüfen und auch vor allen Dingen für die Errichtung eines Weltfriedens zu arbeiten.
O Herrscher der Erde, versöhnt euch miteinander, so dass ihr nicht mehr Kriegsrüstungen benötigt, als dem Schutze eurer Gebiete und Länder angemessen ist. Sollte einer unter euch gegen einen anderen die Waffen ergreifen, so erhebt euch alle gegen ihn. Denn dies ist nichts als offenbare Gerechtigkeit.
Baha'u'llah hinterlässt ein Schriftwerk im Umfang von über 100 Bänden. Darunter mystische Werke, die sich mit der Entwicklung der Seele beschäftigen, Lehrsätze zur moralischen Entwicklung des Menschen und ethische Grundlagen für einen globalen Frieden.
Der Hauptzweck, der den Glauben Gottes und seine Religion beseelt, ist, das Wohl des Menschengeschlechts zu sichern, seine Einheit zu fördern und den Geist der Liebe und Verbundenheit unter den Menschen zu pflegen.
Baha'u'llah schafft den Heiligen Krieg ab, verbietet Gewalt und betont die Gleichwertigkeit von Mann und Frau.
Im Angesicht Gottes waren Frauen und Männer von jeher gleich und werden es immer sein.
Als einer der wenigen Menschen aus dem Westen trifft der britische Orientalist Edward Granville Brown von der Universität Cambridge Baha'u'llah zu Lebzeiten persönlich und hinterlässt diese Beschreibung.
Das Antlitz dessen, den ich erblickte, kann ich niemals vergessen, obgleich ich es nicht beschreiben kann. Jene durchdringenden Augen schienen einem bis ins Herz zu schauen. Macht und Autorität strahlten aus von jener hohen Stirn. Ich brauchte nicht zu fragen, in wessen Gegenwart ich mich befand, als ich mich verneigte vor dem, der der Gegenstand einer Ergebenheit und Liebe ist, um die Könige ihn beneiden und nach der sich Kaiser vergebens sehnen.
Am 29. Mai 1892 stirbt Baha'u'llah in seinem Exil in Gefangenschaft. Seine Ruhestätte liegt in der Nähe von Akko im heutigen Israel. Die sterblichen Überreste des Bab ruhen am Hang des Berg Karmel in einem Schrein aus weißem Marmor.
Seine goldene Kuppel ist heute ein Wahrzeichen der israelischen Küstenstadt Haifa.
O Sohn des Geistes, von allem das meistgeliebte ist mir die Gerechtigkeit. Wende dich nicht ab von ihr, wenn du nach mir verlangst, und vergiss sie nicht, damit ich dir vertrauen kann. Mit ihrer Hilfe sollst du mit eigenen Augen sehen, nicht mit denen anderer, und durch eigene Erkenntnis Wissen erlangen, nicht durch die deines Nächsten.
Von Bab zu Baha'u'llah. Die Zwillingsoffenbarung in der Bahá'í-Religion. Eine Sendung von Frank Aheimer. Es sprachen Jochen Langner, Bruno Winzen und Daniela Bette-Koch. Ton und Technik: Melanie Fischer. Regie: Michael Wehrhahn. Redaktion: Andreas Mein. Produktion: Deutschlandfunk 2020.